Ich liebe mein Zuhause und deshalb schmeiße ich da alles raus, was da keinen Platz hat. Ich liebe es dort, deswegen schmeiße ich da immer alles raus, was da irgendwie kaputt ist, was Müll ist, was irgendwie da nicht hingehört. Und einmal habe ich sogar einen Menschen rausgeschmissen. Ich hatte ein WG-Zimmer in Augsburg, ich habe es geliebt, ich habe da auch gerne Leute eingeladen und ich habe es gerne geteilt und ich hatte überhaupt kein Problem, dieses Zimmer dann eine Woche jemanden abzugeben, den ich gar nicht kenne. Das war irgendein Student, der gerade in der Stadt war und ich war genau in der Woche nicht da. So weit, so gut. Ich habe es ihm in den Zimmer übergeben, ich bin verreist. Nach 2 Tagen waren meine WG-Kollegen, haben angefangen zu schreiben, so, es ist irgendwie ziemlich laut da in deinem Zimmer und es riecht komisch. Und wie viele sind das eigentlich? Ich war so, okay, interessant. Ich kam dann irgendwann mal zurück nach der Woche, der Kerl war dann zufällig nicht da. Ich komme in mein Zimmer rein. Ja, es roch, als wenn da jemand im Zimmer geraucht hat. Auf der Heizung lagen alte Socken. Mein Lieblingsposter war zerrissen, Poster von einem Löwen. In der Küche waren Sachen kaputt und ich war richtig sauer. Und dann kam irgendwann der Kerl und ich habe ihn keine weitere Minute dagelassen. Ich habe ihn einfach rausgeschmissen, auch nicht sehr freundlich. Ich weiß bis heute nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, ob ich gut gehandelt habe. Aber wir lesen heute eine Geschichte, nicht die aus dem Alten Testament, sondern aus Johannes 2, wo es Jesus sehr ähnlich ging, wo ich keinen Zweifel habe, dass Jesus da sehr richtig gehandelt hat. Können die Bibeln aufschlagen in Johannes 2, die Verse 13 bis 25. Und das Passafest der Juden war nah und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geisel, also eine Peitsche aus Stricken, und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus, stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was sagst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Sprachen die Juden, dieser Tempel ist 46 Jahre lang erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von dem Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber in Jerusalem war, beim Passa, glaubten viele an seinen Namen, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe vor Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Das Wort Gottes. Beim Lesen dieses Textes kam mir eine Frage, und zwar, was hat dann eigentlich Platz in Gottes Tempel? Und dieser Frage wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Und als allererstes die Situation dieser Der Kontext dieser Situation ist, so wie wir gerade schon im Alten Testament gelesen haben, das Passafest. Und Jesus kommt zu diesem Passafest. Jesus ist der Sohn Gottes und er hat gerade seinen Dienst begonnen als Rabbi. Er war schon oft in Jerusalem, er war auch schon oft im Tempel. Aber hier ist es die erste Situation, wo er wirklich als Rabbi, also als Lehrer mit seinen Jüngern nach Jerusalem zum Tempel kommt. Und er zieht dann nach Jerusalem, um eben das Passafest zu feiern, das Fest, wo sich die Juden dann erinnern, dass sie Sklaven waren in Ägypten und dass sie wegen Blut von einem Lamm verschont geblieben sind. Gott bestrafte alle im Land, die ganzen Ägypter, außer die Israeliten. Also zum ersten Mal kommt Jesus als Rabbi nach Jerusalem in den Tempel, um dort das Passafest zu feiern. Aber das machen alle männlichen Juden. Also laut Gesetz mussten alle nach Jerusalem pilgern. Und ich habe mich gefragt, wieso genau geht Jesus dahin? Was ist seine eigentliche Motivation? Wir lesen, schon als 12-Jähriger möchte er im Haus seines Vaters sein. Er nennt den Tempel das Haus seines Vaters, also er sagt damit nichts weniger, als er ist der Sohn Gottes. Und wenn er im Tempel ist, dann ist er quasi zu Hause, dann ist er im Haus seines Vaters. Und er geht dahin, und wir lesen auch in dem Text, dass er für Gott eifert, dass er danach strebt, dass Gott verherrlicht wird. Und zusammengefasst kann man sagen, dass Jesus sich nach einem Ort sehnt, wo Gott angebetet wird. Er sucht den Ort, wo Gott angebetet wird, und er sucht den Tempel auf. Das ist das, was Jesus will. Und er kommt nach Jerusalem, aber dort kommt es dann zum Konflikt. Und zwar sofort dreimal. Das ist der Tempel, so ungefähr sah der aus zu der Zeit. Der wurde von Herodes gebaut. Und er hatte zwei Vorhöfe, also das ist der eigentliche Tempel. Und es gab zwei riesige Vorhöfe und die waren voll. Aber sie waren nicht voll von Anbetung, sondern sie waren voll von Tieren. Alles voll mit Schafen und Rindern und zwar voll mit Tischen. Darf ich einen Tisch? Da standen Tiere, da standen Tische. Erstmal ungewöhnlich, aber es hat einen ganz bestimmten Zweck. Im Tempel wurde nicht nur angebetet, nicht nur gesungen, sondern da wurden Tiere geschlachtet. Laut Gesetz muss immer das erstgeborene Tier zum Tempel gebracht werden, dort geschlachtet werden, zubereitet und gegessen werden. Und wem der Weg zu weit war, der durfte das Tier verkaufen, das Geld nehmen und dort vor Ort im Tempel ein Tier kaufen. Deswegen hat es absolut Sinn gemacht, dass es dort Tierhändler gab. Genauso auch die Leute, die da saßen und Geld gewechselt haben. Neben den Opfern gab es auch die Tempelsteuer. Das heißt, einmal im Jahr musste man hingehen und die Tempelsteuer zahlen, aber nicht in irgendwelchem Geld, sondern nach dem Gewicht des Tempels. Also es musste Tempelgeld sein, womit die Tempelsteuer bezahlt wurde. Deswegen gab es diese Händler, die da saßen und die halt die Währung angenommen haben und Tempelgeld rausgegeben haben. Also eigentlich legitime Gründe, oder? So, dass es diese Händler und diese Geldwechsler gab. Aber irgendwie passt das Jesus nicht. Also für ihn ist es absolut nicht harmlos. Er sagt, ihr habt daraus ein Kaufhaus gemacht. In anderen Evangelium steht, ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Und das zeigt so ein bisschen, dass Jesus ihr Herz ganz genau kennt und dass er weiß, dass diese Menschen nicht gekommen sind, um Gott zu dienen, sondern um sich selbst zu dienen. Er kennt ihr Herz und er weiß, dass sie nicht Gott dienen wollen, auch wenn sie im Tempel sind, aber sie sind in den Tempel gekommen, um sich selbst zu dienen. Und hier ist passiert genau das, wovor uns der Apostel Paulus irgendwann mal in dem Brief an die Kolosser warnt, wenn er schreibt, so töte nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Kolosser 3, Vers 5. Die Habsucht, die Götzendienst ist. Paulus sagt hier, dass sich selber bereichern wollen, dass immer mehr für sich selber haben wollen, dass sich selber dienen, das ist quasi Götzendienst. Götzendienst, das war im Alten Testament, da hat man abscheuliche Rituale gehabt, man hat teilweise sogar Kinder durchs Feuer gehen lassen für irgendwelche komischen, ausgedachten Göttern. Und Paulus sagt hier, wenn du dir selber dienst, dann betreibst du Götzendienst. Wer nicht Gott dient, der betreibt Götzendienst. Jesus sucht einen Ort, an dem Gott angebetet wird, aber anstatt Anbetung findet er Ausbeutung. Anstatt Gaben findet er Gier und anstatt Gottesdienst findet er Götzendienst. Und Götzendienst im Tempel kennt nur eine Antwort. Das lesen wir im ganzen Alten Testament. König Hiskia, König Josia, König Asa, Nehemia. Sie alle haben den Tempel gereinigt und von Götzen befreit, von Altären befreit, von Dingen befreit, die da einfach nicht hingehören. Und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass Jesus dahin kommt und er schmeißt sie einfach raus. Ich mache das jetzt nicht vor, ihr könnt euch das gut vorstellen. Er tritt die Tische um, das Geld fliegt rum, die Tiere laufen durcheinander, er macht sich sogar eine Peitsche, nicht, dass er damit, ich glaube nicht, dass er jemanden verletzt hat, aber er macht deutlich, ihr seid hier nicht erwünscht. Es ist ihm völlig egal, es hatte einfach keinen Platz. Keine Sekunde kann er das dulden. Wahrscheinlich hat er das schon, seitdem er Kind ist, mit angesehen, was da passiert. Und jetzt kommt er zum ersten Mal in den Tempel und er macht da Klarschiff und macht damit deutlich, dass sich selbst zu dienen keinen Platz im Tempel Gottes hat. Kenne ich das nicht von mir? Sich selbst dienen? Ist das wirklich so fremd? Nach außen her fromm, in den Gottesdienst zu gehen, in der Gemeinde zu dienen, aber eigentlich doch sich selber zu bereichern, das zu tun, was man selber gerne hätte. Dabei hat es überhaupt keinen Nutzen, sich so wie die Händler räumlich von dem Treiben der Welt abzugrenzen, wenn das Herz genau dieselben Dinge anstrebt. Wohlstand, Anerkennung, Komfort, Erfolg oder was auch immer mir selbst dient. Mir selbst zu dienen und sich selbst zu bereichern und das zu tun, was mir gut tut, das hat einfach keinen Platz in Gottes Tempel. Das ist der erste Konflikt und der zweite Konflikt lässt nicht lange auf sich warten. Die Juden, also in dem Fall sind es die Vorsteher, die damit gemeint sind, nicht das Volk, sondern die für diesen ganzen Bezirk verantwortlich sind, sie stellen Jesus zur Frage, zur Rede und fragen ihn, was tust du da? Oder besser gesagt, wieso, was gibt dir das Recht, das zu tun, was du tust? Sie sagen, sie fragen wörtlich, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus hat schon einige Zeichen getan, er war schon bei der Hochzeit in Kana, hat da Wasser zu Wein verwandelt, schön und gut. Er hat wahrscheinlich noch ein paar Kranke geheilt, aber gibt dir das jetzt das Recht, jetzt so einen Aufstand hier zu machen? Und im Kern haben sie Recht, wenn sie nach der Autorität fragen, nach dem, der das da tut. Und Jesus, wenn wir ihn genau nehmen, dann weist er diese Frage auch nicht zurück, wenn er sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das ist ein sehr spannender Satz, aber erst einmal müssen wir festhalten, ja, es nur die, die von Gott eingesetzt sind, dürfen durchgreifen. Es ist nur, weil das ein Missstand ist, heißt es nicht, dass jeder das irgendwie aufräumen darf. So, nur die von Gott Eingesetzten, so wie auch im Alten Testament, das waren Könige, das waren Richter, das waren Statthalter, das waren von Gott eingesetzte Personen. Aber Jesus sagt, ich bin von Gott eingesetzt, wenn er sagt, brecht diesen Tempel ab. Weil wir haben schon gelesen, es geht dort um seine Kreuzigung und um seine Auferstehung. Und er macht damit deutlich, dass das, was er tun wird, dieses Zeichen von der Kreuzigung, von der Auferstehung, das ist etwas, was nur Gott tun kann. Von den Toten auferwecken. Er sagt, er wird diesen Tempel aufrichten. Das heißt, er ist der ultimative Messias, auf den sie warten. Er ist der letzte König über Israel und er ist der Sohn Gottes. Spannend ist auch, in anderen Stellen lesen wir, dass Gott, der Vater, Jesus auferweckt. Und hier sagt Jesus, ich will diesen Tempel aufrichten. Das macht einfach deutlich, Jesus ist Gottes Sohn, aber er ist gleichzeitig auch Gott selbst. Er ist der menschgewordene Gott. Und das gibt ihm die Autorität, in diesem Tempel Klarschiff zu machen. Aber die Vorsteher verstehen es nicht. Ich meine, schaut euch das Bild einmal an, das ist auch ein bisschen verwirrend. Jesus sagt, reißt alles ab, was ihr hier seht, kommt nach 3 Tagen wieder und ihr werdet alles wieder genauso sehen, wie es da steht. Die sagen, du bist doch nicht mal ganz, ganz dicht, dass du so etwas sagst. Und es wird noch weitreichende Folgen haben. Also dieser Ausspruch wird noch aufgegriffen, wenn Jesus verhört wird, wenn er am Kreuz hängt, gehen die Leute vorbei und sagen, ist das nicht der Kerl, der den Tempel in 3 Tagen aufbauen wollte? Und selbst in der Apostelgeschichte, als der Diakon Stephanus verhört wird, wird ihm das zur Last gelegt. Also wieso macht das Jesus? Wieso macht er das so kompliziert? Und die Antwort finden wir in einem anderen Vers. Er erklärt das einmal ganz eindeutig seinen Jüngern. In Matthäus 13 schreibt er, ich rede in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Das heißt, wenn Jesus zu den Juden spricht, in einer Weise, wie sie es nicht verstehen können, dann ist das ein Urteil über sie. Dann sagt er, ich sage euch die Wahrheit ins Gesicht, aber ich sage es in einer Weise, wie ihr sie nicht verstehen könnt. Dann hat er ihr Herz gesehen und hat sie damit verurteilt und nimmt ihnen die Chance, die Wahrheit zu erkennen. Das ist hart. Und so ganz begreifen können wir das wahrscheinlich sowieso nicht, aber das ist einfach so ein starkes Symbol dafür, dass Jesus eins ganz deutlich machen wird. Und zwar, dass auch Stolz keinen Platz hat in Gottes Tempel. Stolz hat keinen Platz in Gottes Tempel. Kenne ich das nicht auch von mir? Ich rede mit Jesus, ich bete zu ihm. Aber eigentlich will ich mein Leben selbst gestalten. Ich bin stolz auf ihn und über mein Leben. Ich bin stolz und will nicht die Autorität über mein Leben abgeben. Weil im Endeffekt überlegen wir mal, wieso hat es die Juden denn so gestört, die Vorsteher so gestört, dass er da aufräumt? Die haben es geduldet, sie haben sich vielleicht auch mit dran bereichert, haben da ein bisschen Abgaben erhoben. Aber im Grunde sehen die Jesus als Bedrohung. Das kommt an anderen Stellen ganz deutlich. Und sie sind einfach nicht bereit, diese Autorität abzugeben. Sie sind dafür zu stolz. Und das ist etwas, da muss ich bei mir nicht lange suchen, um das zu, zu erkennen. Aber es hat keinen Nutzen, so wie diese Juden, mit Jesus im Gespräch zu sein, wenn man seine Autorität über das eigene Leben nicht anerkennt. Jesus hat die Autorität, er ist der Sohn Gottes, er ist der menschgewordene Gott und er hat die Autorität auch über mein Leben. Das ist der zweite Konflikt. Es gibt noch einen dritten Konflikt, der uns hier aufgezeigt wird, am Ende von diesem Abschnitt. Jesus bleibt noch eine ganze Weile in Jerusalem und er tut da noch viele Wunder und Zeichen. Wir lesen nicht genau, was das ist, wahrscheinlich heilt er Kranke. Und viele Menschen sind begeistert. Sie sagen, wow, das ist endlich der, auf den wir gewartet haben. Er wird uns vielleicht erlösen, vielleicht von den Römern. Und dann wird es uns besser gehen. Er ist hoffentlich das, wonach wir suchen. Und sie, da steht, sie glauben, aber Jesus vertraut ihnen sich nicht an. Da frage ich mich, reicht es nicht, wenn sie glauben? Ich meine, sie glauben an seinen Namen. Das reicht doch eigentlich, oder? Ja, es reicht. Aber auch hier, Jesus kennt ihr Herz und er weiß, dass sie ihm nicht wirklich glauben. Ich meine, schaut euch mal diese folgenden drei Verse an. Heute folgen sie ihm nach, morgen schreien sie Hosianna und übermorgen schreien sie ans Kreuz mit ihm. Sie sind begeistert von ihm und wenn sie merken, das passt irgendwie nicht mehr so, wie sie sich das vorgestellt haben, verklagen sie ihn. Und Jesus weiß das, für ihn ist das nichts Neues. Von Anfang an weiß er das und deswegen steht da, er vertraut sich ihnen nicht an und macht damit deutlich, dass auch Halbherzigkeit bei Gott keinen Platz hat und auch erst recht nicht in seinem Tempel. Halbherzigkeit hat nichts in Gottes Tempel verloren. Und auch da muss ich sagen, das ist etwas, was ich bei mir kenne. Wenn alles glatt läuft, wenn ich Wunder sehe, wenn ich sehe, wie Gott wirkt in meinem Leben und im anderen Leben, wenn vielleicht sogar Menschen gesund werden, dann bin ich begeistert und ich folge gerne Jesus nach. Aber wenn es dann schwierig wird, wenn es dann nicht so läuft, wie ich es mir das vorstelle, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte, dann verklage ich Jesus. Frage, was machst du da? Und es hat keinen Nutzen, so wie das Volk, Jesus nachzulaufen, wenn man nicht bereit ist, ihm auch in seinem Leiden nachzufolgen. Selbstsucht, Stolz, Halbherzigkeit, die Liste könnte noch ewig weitergehen. Das ganze Evangelium ist voll mit dieser Konfrontation von dem, was die Menschen anstreben und das, was Jesus nachstrebt. Jesus, der Sohn Gottes, er beginnt seinen Dienst, er eifert für seinen Vater, er sehnt sich nach einem Ort, wo Gott angebetet wird, aber er ist damit alleine. Diesen Vers aus dem Psalm, den die Jünger zitieren, der hat einen ganz interessanten Vers, der da vorangeht. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter, denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Also in diesem erstrebt Gottes Ehre an, die Ehre seines Vaters. Er eifert dafür, er sehnt sich nach wahrer Anbetung, aber er ist damit alleine. Er entfremdet sich von seinen eigenen Brüdern, von seinen leiblichen Brüdern, von seinem Volk. Und das ist hart. Ich finde, diese Stelle zeigt einfach so deutlich, was für ein fundamentaler Unterschied existiert zwischen Jesus und uns Menschen, zwischen seinen Zielen und unseren Zielen. Er eifert für Gott. Und er wird damit wie ein Fremder für uns. Aber etwas im Text weist darauf hin, dass es nicht da bleibt. Jesus kommt, er sucht den Ort, wo Gott angebetet wird. Er rennt in diese Konflikte rein und es scheint aussichtslos. Aber wir wissen, dass es nicht dabei bleibt. Ich meine, wisst ihr noch, welches Fest gefeiert wird? Wir haben den Text vorhin gelesen, den Hintergrund, ich hoffe, das ist noch präsent. Es ist das Passafest. Es ist das Fest, wo die Juden sich jedes Jahr daran erinnern, sie waren versklavt und sie wurden befreit und sie wurden verschont durch das Blut eines Lammes, was sie geschlachtet haben. Und dann kommt Jesus und sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn aufbauen. Und da steckt noch mehr dahinter. Weil wenn Jesus, der Täufer, sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, dann ist das nicht nur ein netter Vergleich, eine schöne Anekdote oder irgendwie, was man was man gut so umformulieren kann. Nein, Johannes sagt, Jesus ist das wahre Passahlamm. Und er ist der Grund, warum wir eigentlich das Passafest feiern. Nicht nur als Erinnerung an die Versklavung, sondern als Prophezeiung dafür, dass wir irgendwann mal befreit werden von der Sklaverei unserer Herzen, unserer Sünder, unserer sündiger Natur, die uns immer wieder zur Halbherzigkeit, Stolz und all dem treibt. Da bringt es auch nichts, sich das irgendwie vorzunehmen, dass jetzt ein besserer Mensch zu sein oder so. Jetzt zu Neujahr dieses Jahr will ich nicht stolz sein. So. Das funktioniert nicht. Die Anziehungskraft unserer sündigen Natur ist einfach so stark. Es ist wie eine Sklaverei. Aber Johannes sagt, siehe, das ist das Lamm. Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und wenn Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab, dann sagt er, ja, ich werde sterben. Durch euch, wegen euch, für euch werde ich sterben. Und wegen mir werdet ihr verschont bleiben. Zusammengefasst kann man sagen, Jesus sagt den Leuten, ihr seid in der Sklaverei der Sünde. Ihr seid egoistisch, stolz, halbherzig, selbst wenn ihr es nicht wollt. Das alles hat bei Gott keinen Platz und muss verschwinden. Aber ich bin das letzte Passahlamm, das geschlachtet wird. Und mein Blut ist der Grund, weshalb ihr verschont werdet. Nehmt mein Blut an und glaubt an mich. Und das ist die gute Nachricht. Und damit ändert sich einiges. Damit haben wir eine völlig neue Perspektive zu dem, was jetzt gerade passiert ist. Plötzlich haben wir Hoffnung, dass Gott uns nicht rausschmeißen wird, wie Jesus die Händler rausgeschmissen hat. Plötzlich haben wir die Hoffnung, dass Gott uns nicht verurteilen wird, so wie Jesus die Juden verurteilt hat, die ihn fragen. Und wir haben Hoffnung, dass Gott uns nicht abweisen wird, nicht fernbleiben wird, so wie Jesus sich dem Volk entzogen hat. Und plötzlich sind wir dazu in der Lage, Dinge zu tun, die wir vorher nicht konnten, von uns aus. Und zwar uns selbst zurücknehmen und Gottes Ehre suchen, ihn verherrlichen und ihm nacheifern. Das, was ihm wichtig ist, dem anzugehen. Und wir sehen, diese Dinge haben Platz in Gottes Tempel. Anbetung, Hingabe, Eifer, das hat Platz in Gottes Tempel. Das gehört dahin. Nach genau so einem Tempel sehnt sich Jesus. Das Interessante ist, Jesus findet den Tempel nirgendwo, aber Jesus baut diesen Tempel und zwar von Grund auf neu auf. Weil auch dieses Bild vom Körper als Tempel, so da steckt wahnsinnig viel drin, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn aufbauen. Die letzte Sache, die da drin steckt, ist, es ist eine neue Tempel-Ära, die anfängt. Es ist nicht mehr die Gebäude, sondern es ist Jesus selber. Er sagt der Frau am Brunnen, vielleicht ist euch die Stelle bekannt, er diskutiert mit einer Samariterin, die über den Tempel reden und so, und er sagt zu ihr, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet, sondern durch mich, durch jeden, der durch den Tod meines Körpers am Kreuz von seiner Sünde befreit ist, der kann und wird Gott anbeten. Deswegen sagt er, sein Körper, sein Leib ist der Tempel. Das ist das, was die Menschen dazu bringt, Jesus anzubeten. Also Jesus ist der Leib, das ist der Tempel. Und vielleicht ahnt ihr es auch schon, Jesu Leib, das hat doch was mit uns zu tun. Paulus schreibt in die Gemeinde in Korinther, ihr aber seid Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. An die Leute an Kolosser schreibt er, Jesus ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und an die Gemeinde in Epheser schreibt ihr, so seid ihr nicht nur Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Also Jesu Leib ist der Tempel, und Jesu Leib, das sind wir. Das heißt, wir sind der Tempel. Wir, die ihn nachfolgen, die an ihn glauben, wir sind auf einmal sein Tempel. Im Text steht, die Jünger haben geglaubt. Und hier heißt es, die Jünger wurden zum Grund, zum Fundament von diesem Tempel. Und das ist nichts mehr, was irgendwie materiell zu sehen ist. Wir brauchen keine Kathedralen mehr, keine Gemeindehäuser mehr. Wir brauchen Jesus und die Gemeinschaft, die er erschafft. Vielleicht ist es jetzt zu kompliziert, Leib, Tempel, Gemeinde, diese ganzen Bilder, aber lass es mir dir ganz einfach sagen. Unsere Gemeinschaft, unser Körper, unser Leben, das sind Orte, wo Gott angebetet wird. Das ist der Tempel. Und dieses schöne Gebäude, das dient nur dem Zweck, dass der Tempel zusammenkommt. Dass Jesus, dass sein Leib, dass sein Tempel hier zusammenkommt und dass Gott angebetet wird. Wir sind sein Tempel. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Starke Worte. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Wenn du Jesus nachfolgst, du bist sein Tempel. Was bedeutet das ganz konkret? Wir haben viel darüber geredet, was Platz hat in Gottes Tempel und was keinen Platz hat. Und es geht bei uns genauso weiter. Was in Gottes Tempel keinen Platz hat, das hat auch in unserem Leben keinen Platz. Und was in Gottes Tempel keinen Platz hat, das hat auch in unserer Gemeinschaft keinen Platz. Und das, was in Gottes Tempel hingehört, das ist genau das, was in unserem Leben sein soll. Hingabe, Opfer, Eifer für die Sache, die Gott wichtig ist. Alles, was wir mit unserem Körper tun, mit dem Mund, mit den Händen, mit den Augen, mit unseren Gedanken, das soll Anbetung sein. Deswegen schreibt Paulus ein letztes Mal in die Korinther: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wann hast du das letzte Mal Gott mit deinem Körper angebetet? Wir sind dazu berufen, ihn voll und ganz mit Haut und Haar anzubeten, wandelnde Orte der Anbetung Gottes zu sein. Und ich frage mich, ist das so? Ist das bei dir so? Ist das bei mir so? Streben wir wirklich Gottes Ehre an? Ist das, was über unserem Leben steht? Oder streben wir unserem eigenen Leben an? Wisst ihr, ich liebe Anerkennung und ich liebe Erfolg und ich liebe es, wenn ich viel leisten kann und wenn ich dafür Aufmerksamkeit bekomme. Und wenn es nach mir gehen würde, ich würde den ganzen Tag, mein ganzes Leben wäre gefüllt von Dingen, die mir genau das bringen. Die Dinge, die mir dienen. Aber ich habe zu folgender Frage einmal Ja gesagt und ich sage da immer wieder zu Ja. Und damit hat sich einiges verändert. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam auch Ja sagen können, wenn ich frage, erlaubst du Jesus, dein Leben auszumisten? Gibst du ihm die Autorität, in dein Leben reinzukommen und die Dinge, die du dir zurechtgebaut hast, so dein Plan, deine Freunde, deine Anerkennung, deine Hobbys, schaffst du den Platz dafür? Lässt du Gott den Platz schaffen für etwas, was er bauen will? Lässt du ihn die Dinge raustreiben, die da überhaupt keinen Platz haben? Und wartest du auf das, was er daraus tun will? Erlaubst du ihnen, dein Leben leichter zu machen und mit Dingen zu füllen, die seinen Vater verherrlichen? Jesus tut das, weil er uns liebt. Er liebt uns, er liebt den Tempel, er liebt das Haus seines Vaters. Er liebt sein Haus und deshalb schmeißt er alles raus, was da keinen Platz hat. Amen.